Sie werden gemerkt haben bei Ihrem Plan des Ablaufes dieser Tage, dass ich ein bisschen umgestellt habe, dass eigentlich das Thema, das für Mittwoch dran gewesen wäre, nun heute kommt. Aber sonst bleibt inhaltlich das alles, nur dass Sie nicht durcheinander werden. Das von Mittwoch, damit möchte ich heute anfangen, heilende und hinderliche Gottesbilder. Und da haben Sie auch dieses Arbeitspapier vor sich. Noch einmal, ich werde immer die Hauptpunkte nennen, also 1, 2 und dergleichen. Sie können sehen, ob Sie mitschreiben wollen oder ob Sie in Ihrem Arbeitspapier, das dann auch Grundlage ist für die Nacharbeit dann heute Nachmittag, und zwar eben im persönlichen Rahmen, nicht in Gruppen. Wir haben uns so abgesprochen miteinander, sondern dass jeder einfach für sich das, was ihm wesentlich oder wertvoll erscheint, oder wo er Fragen hat oder in Frage gestellt ist, dass er das dann sich zu Gemüte führt und erarbeitet. Also hinderliche und heilende oder heilende und hinderliche Gottesbilder. Gott neu schauen, das ist das Ziel dieser Überlegungen, eine neue Sicht von Gott bekommen. Wir wollen uns in dieser Einheit mit unserem Gottesbild, das ist das Stichwort, mit unserem Gottesbild beschäftigen. Unter Gottesbild verstehe ich die Summe all dessen, was unsere Anschauung von Gott beinhaltet. Also entstanden schon, vielleicht noch ehe wir selbst denken konnten, wo Menschen mit uns, über uns, vielleicht sogar vor unserer Geburt gebetet haben. Die ersten Erfahrungen vielleicht in Familie, in Sonntagsschule, in Gottesdienst, in Jungschar, kirchlicher Unterweisung, in der Schule, all dessen, was an Informationen über die Medien, über Bilder, über Bücher, was eben die Summe dessen, was unser Denken, unsere Vorstellung prägt, das verstehe ich unter diesem Begriff Gottesbild. Wie ist unser Bild, unsere Vorstellung von Gott? Wie sehen wir ihn? Wie denken wir über ihn? Wie verhalten wir uns Gott gegenüber aufgrund des Bildes, das wir von ihm haben? Eben aufgrund der Sicht. Dieses Gottesbild bestimmt unser Denken, unser Sprechen, unser Verhalten. Das Bild, das ich von Gott habe, bestimmt ganz konkret mein Leben. Fragen wir zunächst einmal, und diese Erfahrung machen wir in der Seelsorge, mein Team und ich, wir sind 14 Personen und in der Schweiz noch einmal 3 Personen, wir beantworten im Schnitt etwa im Monat 600 Briefe rein seelsorgerlichen Inhaltes. Und der überwiegende Teil der Menschen, die uns schreiben, von 12 bis 90 oder wie viel Jahren, der überwiegende Teil der Menschen, die uns schreiben, kommen aus dem Bereich oder Umfeld der Gemeinde. Etwa 97%. Im Gegensatz zu unseren Kollegen bei der evangelischen Briefseelsorge in Stuttgart und München, da ist der überwiegende Teil derer, die schreibt, aus dem säkularen Bereich, das nur mal so in Klammer gesagt. Wir machen also die Feststellung, es gibt so viele falsche Vorstellungen von Gott. Falsche Gottesbilder auch bei Gottes Kindern. Gott sei Dank auch richtige, soweit man das so gegenüber, oder kranke und heilende, wenn man diese Begriffe einander gegenüberstellen kann. wie und ein falsches Gottesbild macht Geist, Seele und Leib krank. Wir können das nicht, wie man das mal und auch heute zum Teil noch in Psychiatrien macht, man kann das nicht auseinanderdividieren, dass man einfach Medikamente gibt und führt keine Gespräche, wenn es um falsche Vorstellungen von Gott geht. Fragen wir einmal, wie kann solch ein falsches Gottesbild aussehen? Zum Beispiel in einer einseitigen Vorstellung des nur zürnenden und strafenden Gottes. Oder in der einseitigen Vorstellung des nur nachsichtigen und lieben Gottes. Da merken Sie ja schon die Spannung, wenn das einseitig ist. Entweder ist er geprägt von lauter Angst, oder er ist geprägt dadurch, dass er nicht widerstandsfähig ist für die Auseinandersetzung mit der Welt. Die Bibel zeigt uns aber, dass wir es sowohl mit dem Zürnenden und Strafenden als auch dem Nachsichtigen und Liebenden, nicht lieben Gott. Das ist was völlig anderes, das ist schon eine Verzerrung. Den liebe Gott gibt es nicht. Den liebenden Gott, den gibt es, zu tun haben. Ich möchte diese Spannung, das wäre so ein erstes Stichwort unter Arabisch 1, ich möchte diese Spannung in einem Wort, im Hebräerbrief finden wir ein Wort, das diese Spannung richtig aufnimmt. Hebräer 12, Vers 6. Nicht nun Luther mit seinem Züchtigen, sondern vom Grundtext her kommend, wen der Herr lieb hat, den weist er zurecht. Nicht züchtigt. Wen der Herr lieb hat, den weist er zurecht. Zurechtweisung heißt auf den richtigen, Hebräer 12, Vers 6, heißt auf den richtigen Weg bringen. Nicht fertig machen oder im positiven Sinne zubereiten, dann ja. Wir kämen zu Arabisch 2. Wie kann ein falsches Gottesbild entstehen? Wie kann ein falsches Gottesbild entstehen? Erstens, durch, in Anführungszeichen jetzt gesetzt, weil man es vielleicht missverstehen könnte, durch falsche, aber das Falsche in Anführungszeichen gesetzt, das heißt einseitige Verkündigung. Durch falsche, das heißt einseitige Verkündigung. Ich will Ihnen das versuchen deutlich zu machen an ein paar plakativen Aussagen, die man in der Verkündigung, vor allen Dingen in der Evangelisation oft finden kann. Mit Jesus bist du nie mehr einsam. Doch, man kann auch mit Jesus sehr, sehr einsam sein. Wer mit Jesus lebt, ist zwar nicht mehr allein, das hat er zugesagt, Matthäus 28, 20, bin bei euch alle Tage, aber einsam kann auch ein Mensch sein, der mit Jesus lebt. Mit einer unbändigen Sehnsucht nach menschlicher Zuwendung, nach einer Partnerschaft, nach einer Zweierschaft, nach einer Gemeinschaft, die ihn versteht, die ihn annimmt, die ihn lieb hat, wo er Dinge erfährt, die wir vorher in der Andacht auch von Gott her angesprochen haben. Wenn ich also so einen Satz in den Raum stelle und es ein Ohr, ein Mensch hört, ist, der hier seine Nöte hat, den führe ich auf eine falsche Fährte. Den führe ich als Verkündiger in Enttäuschungen hinein, wenn ich nicht mehr Sätze dazu sage. Ein zweites, auch ein solch plakativer Satz. Bei Jesus bist du immer fröhlich. Nicht immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das stimmt nicht. Das darf man so nicht sagen, weil es so nicht der Wahrheit entspricht. Ich denke an das Heer der depressiven Menschen, die sich uns anvertrauen. Viele von Schmerz und Kummer geplagte Kinder Gottes, von Trauer bedrückte. Merken Sie die Spannung? Kann ich doch nicht sagen, als Christ bist du immer fröhlich. Sie merken vielleicht auch, wie Sie differenzieren müssen. Da kommen wir noch drauf. Wem sage ich was? Brauchen Sie jetzt nicht aufschreiben, kommt noch einmal. Wem sage ich was, wann, wie, wozu? Ich muss mir Mühe machen, mein Gegenüber verstehen zu lernen. Ein dritter Satz im Blick auf falsche, einseitige Verkündigung. Jesus löst alle deine Probleme. Auch das stimmt so nicht. Jesus kann sie lösen, ganz gewiss. Da setze ich überhaupt kein Fragezeichen. Aber er kann meine Einstellung meinen Problemen gegenüber ändern. Plötzlich bin ich gefragt, nicht er. Er kann mir sogar die Kraft geben, mit meinen Problemen zu leben, sie zu tragen und sie ertragen. Und eine dritte Alternative dazu, er kann wollen, dass ich an den Problemen reife, dass ich meine Persönlichkeit oder den Einfluss des Heiligen Geistes an den Problemen profiliert, dass Krisen zu reifen Zeiten meines Lebens werden. Deswegen lässt er sie mir, 2. Korinther 12, 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Ziel, nicht trotz deiner Schwachheit, in deiner Schwachheit. Oder noch ein letzter Satz, der im wahrsten Sinne des Wortes fragwürdig erscheint. Jesus gibt Antwort auf all deine Probleme. Auch das trifft nicht zu. Es gibt im Leben von Nachfolgern Jesu, auch in meinem Leben, viele unbeantwortete Fragen. Und deswegen tragen wir Verantwortung, nicht einfach pauschal solche Sätze zu sagen, weil sie mein Bild von Gott bestimmen. Zweitens, 2.2, ein falsches Gottesbild kann entstehen durch falsch verstandene Verkündigung. Auch hier ein paar Sätze, einfach konkretisiert, die es einem helfen, besser zu verstehen. Dieser bekannte Satz, er ist in der revidierten Luther-Übersetzung nicht mehr, aber in der Gedankenwelt vieler ist er da, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es ist eben nicht alles neu geworden, sondern eine neue Schöpfung hat begonnen. Wenn alles neu geworden wäre, brauchten wir nicht zu sterben. Aber dieser Leib kann so nicht ins Reich Gottes eingehen. Man ist Christ geworden durch Wiedergeburt und Bekehrung, und doch muss jeder von uns täglich neu aufgrund dieser Grundsatzentscheidung muss jeder von uns täglich neu sich entscheiden, punktuell, ob er Jesus gehorsam sein will. Obwohl wir uns einmal grundsätzlich für Jesus entschieden haben, muss ich täglich neu entscheiden, will ich lügen, will ich stehlen, will ich neidisch sein, will ich in dem Rücken von anderen reden, muss ich mich täglich neu entscheiden. Wir sind Christen und müssen Christen werden. Im Sein ist bereits ein Werden, ein Wachstumsprozess. Christsein ist immer Werden, trotz Sein. Es geht um das Leben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist Gesinnung, nicht richtiges Vokabular allein. Ist Existenz, nicht nur richtiges Reden von Jesus. Sein, Leben. Das ist aber etwas anderes als es ist alles neu geworden. Das ist ein Abschluss. Oder ein anderer Satz, der uns das deutlich macht. Diese Sätze kommen alle aus der Betroffenheit, der Begegnung mit Menschen, also nicht irgendwo am grünen Tisch gestrickt. Wir begleiten etwa 600, 700 langzeitkranke Hörer, die 10, 20, 30, 40 Jahre krank sind, ans Bett gefesselt oder Rollstuhl oder was immer auch. Durch Rundbriefe, durch Geburtstagsbriefe, auch durch individuelle Seelsorge. Und da passiert es immer wieder, dass jemand schreibt, Herr Scherer, aber es steht doch in der Bibel, Jesus heilte sie alle. Steht tatsächlich wortwörtlich da in Matthäus 12, 15. Warum mich nicht? Es steht doch da, er heilte sie alle. Ja, er heilte sie. In der dort geschilderten Situation, zu dem Zeitpunkt, an dem Ort, aber hat er doch nicht alle Kranken Palästinas geheilt. Mir könnte es also geschehen, dass ich mein Gegenüber, wenn ich es über längere Zeit auch brieflich schon kennengelernt habe, schreibe, liebe Herr So-und-so, liebe Frau So-und-so, ich glaube, erstmal das erkläre, weil dann hängt immer damit der Satz noch zusammen, beten Sie doch mit, dass er auch mich heilt. Dass ich dann schreibe, ich meine, der Zeitpunkt ist gekommen, wo Sie Ihr Gebetsleben umstellen müssen. Damit stelle ich nicht in Frage, dass Gott heilt, aber wenn ein Bein amputiert ist, wird er kaum ein zweites wieder dran wachsen lassen. Das ist makaber fast von mir, wenn ich das so sage. Sie müssen Ihr Gebetsleben umstellen, weil die Kraft, die Sie brauchten, um mit dieser Einschränkung zu leben, die verlieren Sie im ständigen Kreisen Ihrer Gedanken in diesem Denken, aber er heilte doch alle. Und das will der Herr nicht. Oder auch ein Satz, der so in der Bibel steht, 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in Gott bleibt, sündigt nicht. Es gibt auch unter den Christen, da ist oftmals auch ein krankhafter Zug mit dabei, Perfektionisten. Die wollen Gott alles recht machen. Deswegen gehen sie oft bei Evangelisationen auch immer wieder nach vorne. Das ist ein Zusammenhang. Obwohl sie schon ein paar Mal sich entschieden haben, sie gehen immer wieder, weil sie meinen, sie könnten etwas zu ihrer Erlösung beitragen. Ja, wer in Gott bleibt, sündigt nicht. Das stimmt. Aber das Stichwort ist nicht sündigt nicht, sondern in Gott bleibt. In Jesus ist jemand, in Christus ist er eine neue Kreatur. In Jesus bin ich richtig vor Gott. Und solange ich in Jesus bleibe, wie jetzt im Bild, als wäre er die Hülle um mich, sieht Gott Christus, der alles für mich getan hat. In Jesus bin ich richtig vor Gott, weil er meine Sünde auf, Jesaja 53, kann Ihnen ja helfen. Und doch, liebe Schwestern, werden wir, solange wir leben, sündigen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Dieser Zwangsablauf ist durchbrochen. Aber wir werden. Obwohl wir vor dem Zwang, sündigen zu müssen, erlöst sind. Vielleicht kann Ihnen ein Bild helfen. Ich gebrauche jedes Bild hakt. Sie dürfen es also nicht bis zum hakt irgendwo. Sie dürfen es nicht bis zum Letzten auspressen. Das Bild vom Alkoholiker. Ein Alkoholiker bleibt ein Leben lang Alkoholiker, auch wenn er nicht mehr trinkt. Wenn er trocken bleibt, ist er richtig. Und wenn ich trocken bleibe, in Christus bleibe sozusagen, das ist der Vergleichspunkt. Ich bin begnadigter Sünder, aber solange ich trocken bleibe, in Christus bleibe, bin ich richtig vor Gott. Und ein letztes Beispiel für falsch verstandene Verkündigung, die mein Bild, meine Sicht von Gott prägt. Manche Kinder Gottes meinen, vergeben sei gleichzusetzen mit vergessen. Wie viel Krampf in der Nachfolge Jesu entsteht durch solches Denken. Vergeben ja, denn dazu fordert uns unser Herr die Schrift auf. Vergessen jedoch kann, muss aber nicht sein. Sie finden nirgendwo im Alten oder Neuen Testament einen biblischen Hinweis darauf, dass Vergeben mit Vergessen gleichgesetzt wird bei Menschen, bei Gott ja. Das ist das Herrliche. Ich will ihrer Sünden nimmermehr gedenken, bei Menschen nicht. Trotzdem schenkt Gott in seiner Gnade immer wieder Vergessen. Wer aber Vergessen zwingen will, wird oft psychisch krank. Gott hat damit, und das Erziehen hängt ja mit unserem Wort Pädagoge zusammen, Gott hat damit oft pädagogische Maßnahmen verbunden. Wenn er uns manches nicht vergisst, nicht um uns zu quälen, sondern als eine Hilfestellung, dieselben Fehler nicht wieder zu machen. In der Erinnerung als heilsame pädagogische Maßnahme. Nicht zwingen wollen, liebe Schwestern, liebe Geschwister. Druck erzeugt Gegendruck. Das macht es notvoll. Ein drittes unter zwei. Ein falsches Gottesbild kann auch entstehen durch eine falsche christliche Erziehung. Es geht nicht darum, darum wollen wir uns klar sein, irgendwelche Schuld zu verteilen, sondern um Zusammenhänge zu erkennen. Nicht um Schuld zu verteilen. Wenn Eltern zum Beispiel oder ein Elternteil durch sein Reden und Verhalten ein falsches Bild von Gott vermittelt, also ein Stückchen aus der schwarzen Pädagogik des 19. Jahrhunderts, hat seinen Niederschlag gefunden, auch in unseren Sonntagsschulliedern. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, was du tust. Denn der Vater aus dem Himmel sieht herab auf dich. Wenn ich Gott zur Erziehung meiner Kinder brauche, im Blick auf Polizist, wird es problematisch. Weil ich Angst verbreite. Oder diese Buchhalter-Gottfigur. Da ist einer, der nur auf der Lauer sitzt, Striche zu machen, wenn ich wieder daneben haue. Ist ja nicht wahr. Wenn ein Mensch, das ist legitim, wenn ein Mensch sich in einer Evangelisation oder sonst entscheidet aus Angst vor der Hölle, das kann es geben, das ist auch legitim. Wenn er aber ein Leben lang dem Herrn Jesus nachfolgt aus Angst vor der Hölle, dann ist das Krampferei. Der wird nie ein fröhliches Gotteskind. Da geht auch keine Ausstrahlung von ihm aus, keine Atmosphäre. Merken Sie, wie Gottesbilder eine ganz bedeutende, eigentlich die bedeutende Stellung einnehmen bei unserer Jesus-Nachfolge. Also mal als Stichworte vielleicht, jeder hat dann seine eigenen Assoziationen, den Strafenden, den Angstmachen, den Moralisierenden, den Fordernden, den Gesetzlichen, den Miesmachenden Gott. Gott ist doch kein Miesmacher. Er will uns doch noch die Freude vergällen, also von Galle her. Er will, dass wir uns freuen. Nicht, wenn ich also, wenn ich fortgehe und sage zu meinem Kind, aber denk daran, Gott sieht dich überall. Ich will uns da auch als Eltern nicht freisprechen davon. Ich habe da selbst erst gelernt an Zusammenhängen, was man verkehrt gemacht hat. Gut, das ist so ein Stichwort. Ich will Sie nicht provozieren. Denken Sie aber mal drüber nach. Alles, was gut entschieden wird, ist falsch. Ich weiß, im ersten Augenblick tut es einem weh und ärgert einem. Aber denken Sie mal drüber nach, was die hinteren Motive wirklich sind. Alles, was aus der gut gemeint entschieden wird, gut gemeint, ist falsch. Gehen Sie mal den Motiven wirklich nach, warum Sie, bleiben wir mal bei der älteren Generation im Blick auf unsere Kinder. Wir haben gedacht, sie sollen es mal besser haben als wir. Wir haben ihnen die Entscheidungen weggenommen, die Lasten weggenommen. Heute wundern wir uns, warum sie nicht entscheidungsfähig, warum sie nicht belastbar sind. Gut gemeint. Gehen Sie einem solchen Satz, auch wenn er im ersten Augenblick einem irgendwo fast provoziert, ärgert, es gehören beide Seiten dazu. Es gehört die, auf der einen Seite die Liebe dazu und auf anderer Seite Gehorsam. Liebe und Gehorsam sind die zwei Seiten der einen Medaille. Wenn der Herr lieb hat, dann weist er zurecht. Damit bin ich schon durch die vorigen Worte bei diesem zweiten. Auch durch eine pseudo-fromme Erziehung kann eine Lebens-, Liebes- und Leibesfeindlichkeit vermittelt werden. Durch eine pseudo-fromme Erziehung kann eine Lebens-, Liebes- und Leibesfeindlichkeit vermittelt werden. Zum Beispiel durch dieses Wort, das tut ein Christ doch nicht. Geschwister, lebendige Hoffnung eines Nachfolgers Jesu orientiert sich nicht an bürgerlicher Moral. Wie viele Kinder Gottes sind geprägt vom Denken, was sagen aber die Leute? Nicht vom Denken, was sagt Jesus? Was denkt meine Mitschwester, mein Kommiliton? Wenn ich, nicht was denkt Jesus, wenn ich? Nachfolge Jesus ist aber laut Thessalonischer Brief einzig und allein geprägt vom Ziel, ist eschatologische Ethik. Wandelt, auf dass ihr das Ziel erreicht. Und vom Ziel her werden die Perspektiven gegeben, nicht von ethisch-bürgerlicher Moral. Und da müssen wir auch Acht geben bei Verkündigung, dass wir nicht Symptome brandmarken, wo es eigentlich, für mich ist Eigenwilligkeit das, was Sünde ist. All die anderen moralischen Defekte sind Auswirkungen. Wir brandmarken primär aber falsche Kleidung, falsche Haare, falsches sich benehmen. Das sind erst Folgen. Sonst hätten wir ja Schwierigkeiten, denn es gibt viele Nicht-Christen, die leben einwandfreier, bürgerlich-ethisch als Christen. Nein, es geht um, ob mein Wille gehört meinem Gott. Es geht nach der Eigenwilligkeit, nach der Frage, wer hat das Sagen in meinem Leben? Und daraus kommen diese anderen Auswirkungen, die in den neutestamentlichen Briefen dann als Verhandlungsanweisungen uns gegeben werden, mit diesen Stichworten zieht aus, zieht an, legt ab, legt an. Das ist aber Ergebnis von dem neuen Geist, der in uns ist. Nicht sonst ziehen sie plötzlich weise Westen über die Schwarzen, Schmutzigen an. Und das gibt Heuchler. Das macht krank. Wenn weise Westen, wenn man so tut, als ob, das kostet fürchterlich viel Kraft. Oder, jetzt komme ich zu diesem vorhin gesagten Satz, wenn man aus falsch verstandener Liebe, gut gemeint und daher falsch, dem Kind alle Belastungen, alle Entscheidungen abnimmt. Das beginnt ja schon bei den Kleinen, wenn's heißt, ach, das ist zu schwer für dich, lass mich das machen. Nein, da muss ich mal auf die Finger klopfen. Und den Hammer haben deswegen. Und er muss mal fallen, oder sie, das ist ganz egal jetzt. Diese Erfahrungen gehört hinein zum Reifeprozess einer Persönlichkeit. Sonst ist er im späteren Leben überfordert. Oder noch eine andere, also durch falsche christliche Erziehung eine andere Variation. Eine überhöhte Erwartungshaltung gegenüber Gott und Menschen. Komme deswegen nie zur Ruhe. Permanent werde ich bewusst oder unbewusst getrieben von musst leisten, musst leisten, musst leisten, musst leisten. Nicht? Fast wie ein Gespenst in mir, sonst wärst du nicht geliebt, sonst kriegst du keine Zuwendung, musst leisten. Ruhe ein wenig. Wo bleibt das dann? Atem holen, sich was gönnen, sich freuen. Wie gesagt, man kann hier vom Pferd fallen, wenn es nur der liebe Gott ist, nicht, dass ich dann sage, aber ich brauche ja gar nichts zu machen. Das ist genauso miserabel. Und das macht aber Nachfolge Jesu von der Spannung her unwahrscheinlich aktuell, brandaktuell an jedem neuen Tag, weil ich permanent Überraschungen mit diesem lebendigen, gegenwärtigen Gott erfahre. Drittens, wie schnell entsteht aufgrund falscher und falsch verstandener Verkündigung sowie falscher christlicher Erziehung Angst. Ein paar Auswirkungen von dem vorher so skizzierten. Zum Beispiel, um am Schluss anzufangen, die Angst vor dem Versagen. Ich bin nicht gut genug. Ich genüge nicht den Ansprüchen. Ich bin nichts für nichts zu gebrauchen. Meistens, wenn man in seelsorgerliches Gespräch mit so betroffenen Menschen kommt, die ein Stück sich aufgeschlossen haben einem gegenüber und sprechen über ihre Empfindungen und Erfahrungen, kommt dann zutage, dass hinter diesem Denken negative Erfahrungen stecken, dass ein solcher Mensch sehr oft entweder von den eigenen Eltern oder in der Lehrzeit oder im Umgang mit anderen Menschen zu hören bekommen hat, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Die Störung, die Folge ist eine Störung des gottgewollten Selbstwertgefühls. Es gibt ein Gott, das ist nicht Egoismus, nicht Hybris, es gibt ein gottgewolltes Selbstwertgefühl. Eine gottgewollte Ich-Stärke, nicht Egoismus. Aus dem von heute Morgen, du bist wertgeachtet vor meinen Augen. Du bist nicht eine Null. Ich kenne dich mit Namen. Und von daher eben auch dieses ständige Gezwungensein, was zu leisten. Oder die Angst. Ich sagte, dass wir immer Verbindungen zu den Andachten und untereinander herstellen, die Angst, nicht geliebt zu werden. Ich kann nicht glauben, dass Gott mich liebt. Warum sollte er gerade mich lieben? Außerdem mache ich doch immer wieder Fehler und versage immer wieder. Es gibt dieses eigenartige Verhalten und wenn ich das durchschaue, kann ich meine seelsorgerliche Begegnung ändern, dass Menschen, die so betroffen sind, auf der anderen Seite eine unbändige Sehnsucht nach Liebe haben. Sie suchen Beziehungen und Lob, aber in der Beziehung geben sie sich so, als würden sie nie mit Lob oder Dank oder Freude oder Anerkennung rechnen. Und das gibt die vielen Missverständnisse. Dass Körpersprache und wirkliche Sprache konträr sind. Dass sie mir Gutes tun, in Überfülle, sich fast überschlagen, auf Wunsch von Zuwendung. Sie lesen mir die Bitten von den Augen ab. Aber wenn dann das Lob, das Danken, die Anerkennung kommt, nein, dann weisen sie sie tausendfältig von sich. Obwohl sie sie brauchen wie Nahrung. Hier in einem solchen Verhalten, ich kann nicht glauben, dass steckt eine Gefahr, wenn nicht geholfen werden kann, dass der so Betroffene die Zusammenhänge erkennt. Wenn jemand nicht Zusammenhänge erkennt, ist es ganz schwer, dass er bereit wird, mitzuarbeiten, weil er weiß ja nicht, wo er arbeiten soll. Dass es ihn in die Resignation führt. Wenn man aber weiß, dass im Grunde genommen im Leben dieses Menschen Defizite an Zuwendung und Liebe die Ursache sind, dann kann man ihm helfen, ihm aus seiner Lebensmüdigkeit, das müssen keine Suizidgedanken sein, sondern Lebensmüdigkeit, die auch im somatischen Bereich da ist, herauszuführen. Oder das Dritte, in Anbindung ans Vorhergesagte, die Angst, nicht vergeben zu bekommen. Ich kann doch nicht immer aus Gottes Vergebung leben. Einmal muss es doch so weit sein, dass er mir nicht mehr vergibt. Auch das ist eine Erfahrung aus dem zwischenmenschlichen Bereich, die übertragen wird auf die Beziehung zu Gott, dass dieser so Betroffene keine echte Vergebung erfahren hat. Da wurde immer eine Strichliste geführt. Da wurde immer gesagt, wieder dasselbe. Es wurde das aus der Vergangenheit hervorgeholt. Das gibt es auch in Ehestreitigkeiten. Man hat sich vergeben und doch wird die Vergangenheit immer wieder hervorgeholt. Es kann keine Entlastung stattfinden. Und deswegen ist ein, wo keine Entlastung stattfindet, hat ein solcher Mensch immer ein gequältes Gewissen. Immer ein gequältes Gewissen. Eine Kausalität aus dem jetzt Gesagten. Diese Ängste können dazu führen, immer jetzt in Wortpaaren, dass ein Mensch unfähig ist, zunächst einmal zu lieben und sich lieben zu lassen. Immer diese Spannungsfelder. Zu vertrauen und sich anzuvertrauen. Vergebung anzunehmen und auszuteilen. Beziehungen aufzubauen und zu beenden. Belastungen zu tragen und zu bewältigen. Entscheidungen zu treffen und warten zu können. Sich zu freuen und Freude zu bereiten. Noch eins, die reicht dann. Verantwortung zu übernehmen und abzugeben. Wie viel Not besteht darin, dass viele nicht loslassen können? Wer nicht loslassen kann, kann nichts Neues anfangen. Noch einmal, hier sind Zusammenhänge auch im Blick auf psychosomatische, seelisch-leibliche Erkrankungen. Psyche, Seele, Soma, Leib, psychosomatische Erkrankungen. Zum Schluss ein paar seelsorgerliche Hilfen. Viertens wäre das. Zunächst einmal das seelsorgerliche Gespräch. Das ist eigentlich das Ziel. Zunächst ein menschliches Gespräch mit meinem Gegenüber. Nicht ihm gleich Bibelworte um die Ohren schlagen, auch keine Schlagworte. Das Wort drückt es ja schon aus. Vertrauen ist eigentlich die erste Brücke. Und die geschieht meistens zunächst über die Ebene des ganz Menschlichen. Einsichten, das wäre das Nächste, in die Zusammenhänge vermitteln. Also Zusammenhänge transparent machen, aufdecken. Was hat zu diesem falschen oder einseitigen Gottesbild geführt? Was hat aufgrund dieses falschen oder einseitigen Gottesbildes dann seelische Schäden hervorgerufen? Warum ist jemand, wie er ist? Also nicht mit SZ. Möchtest du mal vielleicht auch fragen? Warum reagiert jemand, wie er reagiert? Es hat ja jeder einen Grund für uns. Warum hat er seine Biografie? Warum ist er so, wie er ist? Das ist ja ein Prozess, der entstanden ist mit Zusammenhängen. Schauen Sie, und dazu gehört, ich hoffe, dass ich da bei Ihnen nicht auf totalen Widerstand stoße, dazu gehören auch Erkenntnisse der Humanwissenschaften. Dazu gehören auch Grunderkenntnisse von Psychologie, Grunderkenntnisse auch von Psychotherapie. Wir haben einen Leitsatz in unserer Seelsorgeabteilung, der heißt, hat drei Worte, ein Herz voll Liebe, 1. Korinther 13, wenn ich einen Menschen nicht lieb habe, kann ich ihm kaum helfen. Sonst ist es nur Routinearbeit. Ein Herz voll Liebe, ein Kopf voll Sachwissen. Deswegen erwarte ich von meinen Mitarbeitern, dass sie jeden Monat mindestens ein Buch lesen. Zunächst ist es mir gleich, was sie lesen. Man kann auch ein Krimi lesen. Aber wenn es immer nur ein Krimi ist, habe ich schon was dagegen. Auch da lernt man Menschen kennen. Und das Dritte ist, weil selbst Sie wissen ja, dass 1. Korinther 13 der Anfang sehr ich gefärbt ist. Wenn ich weiser könnte, wüsste alle Geheimnisse, könnte Berge versetzen und hätte Jesus nicht. Denn wir können Liebe ja mit Jesus austauschen. Dann sind selbst versetzte Berge nicht versetzt. Und man kann auch von lauter Wissen strotzen. Deswegen das Dritte, dieses Jakobus 1,5, die Bitte um Weisheit, das ist was anderes als Klugheit. Dass wir wirklich Assistenten des Heiligen Geistes sind. Dass er durch uns arbeiten kann. Jakobus 1,5 war das gewesen. Dann wird es darum gehen, ein neues Bild, das braucht Zeit, wenn jemand so verbogen ist, setzen Sie einmal 12 seelsorgerliche Gesprächsstunden an. Meinen Sie nicht, mit einem Gespräch wäre das gelöst? 12 bis 15 Gesprächsstunden oder Briefe, damit es zu einem Aha-Erlebnis beim Gegenüber kommt. Es wird also darum gehen, ein neues Bild von Gott aufzubauen. Und das geschieht durch eine umfassende Bibelarbeit. Die Bibel ist das beste Psychologiebuch. Wir müssen sie nur richtig lesen lernen. Nicht einfach so drüber weg. Buchstabieren, was meint sie? Gottes Wort, nicht, das ist ja das, was in unseren Tagen so da ist, von den eklesiogenen Neurosen. Gottes Wort macht nicht krank. Gottes Wort macht Leib und Seele gesund. Aber falsche, einseitige Verkündigung, das liegt bei uns. Oder falsch verstandene Verkündigung, aber nicht Gottes Wort an sich, macht krank. Ein intensives Gespräch mit Gott gehört dazu. Ein Ausreden, um dieses Wortspiel wieder aufzunehmen, also Herz ausschütten, genauso wie ein sich öffnen im Blick auf das, was Gott mir sagen will. Es geht darum, durch Variationen deutlich zu machen, dass es eben nicht nur den Zürnenden, je nachdem, von welchem Gottesbild mein Gegenüber geprägt ist, muss ich die andere Seite in der Waagschale hochkommen lassen. Ist einer geprägt vom zürnenden und strafenden Gott, muss ich die andere Waagschale des nachsichtigen und liebenden Gottes hochkommen lassen, dass eine Ausgewogenheit kommt oder umgekehrt. Ich darf deutlich machen, das Gesetz von Schuld und Strafe ist durchbrochen, weil die Strafe auf Jesus liegt. Will also jemand vom Ich will ins Entscheidung. Ich will mich aufmachen und heimkehren. Von nichts kommt nichts. Aber aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Das ist der Unterschied zwischen ihm und uns. Wandel, Nachfolge, etwas tun. Wenn das neue Bild von Gott und auch von mir entstehen soll, dass der Sicht der Bibel entspricht. Es gibt eine Kausalität zwischen Heil, Heiligung und Heilung. Das sind Zusammenhänge zwischen Heil, Heiligung und Heilung. Heilung ist das letzte Stichwort. Und bei dem Begriff Heiligung, da sind wir mit drin. Von Gott, für Gott gebrauchsfähig gemacht werden. Das heißt eigentlich Heiligung. Aber eben nicht ohne uns. Da ist mein Gehorsam gefragt. Mein Mitmachen. Lassen Sie mich diese drei Dinge jetzt noch in einem letzten Gedanken zusammenfassen. Was eben zeigt, wie das ineinander geht, schafft, das ist die Spannung, schafft, denn er ist es, der beides wirkt. Nicht ohne uns, aber er macht's, er wirkt es. Meine Mitarbeit sieht so aus. Ich bin bereit, jetzt bringe ich den Luther zuerst einmal, Buße zu tun. Griechisch, metanoiete, ändert eure Gesinnung. Ich bin bereit, umzudenken. Das heißt eigentlich Buße tun. Und das ist ein Prozess, immer wieder. Aus dem Umdenken, aus dem Buße tun, kommt ein neues Sprechen. Wenn ich neu denke, wenn mein Herz erneuert ist, spreche ich anders als bisher. Da sind meine Worte nicht mehr verletzend, sondern sie sind Brücken, heilsame Worte. Und daraus resultiert, mein Verhalten ändert sich, mein Leben. Konkret an den vorhin genannten Beispielen. Ich werde schuldig. Stehe ich zu, Matthäus 18, 21 bis 35. Jetzt kommt die Frage, wie verhalte ich mich? Aber Gott vergibt mir. Immer dieses kleine Wörtchen ändert die Situation. Daher, das wäre die Konsequenz, kann ich mir und anderen vergeben. Matthäus 6, 12. Ich werde schuldig, aber Gott vergibt mir, daher kann ich mir und anderen vergeben. Ich bin nicht gut genug. Römer 7, 18, 19. Ich darf, mal in Klammer gesetzt, liebe Geschwister, ich darf meinem Schatten begegnen. Ich bin nicht gut genug. Das ist so. Aber Gott hat mich angenommen, wie ich bin. Daher kann ich mich und andere annehmen. Jesaja 43 von heute Morgen. Oder als eine weitere Belegstelle, Psalm 139, 14. Ich bin ein Versager. Johannes 21, 15 bis 17, da sind wir in guter Gesellschaft mit Petrus. Aber bei Gott bin ich keine Null. Wertgeachtet bin ich. Daher kann ich mich und andere annehmen lernen. Auch Jesaja 43 oder Philipper 2, Vers 3. Und das vierte Beispiel von vorher. Ich habe ein Liebesdefizit in meinem Leben. Aber der mich zuerst liebt, füllt es aus. Jesus, 1. Johannes 4, 19. Daher kann ich mich und andere lieben lernen. Matthäus 22, 39. Schauen Sie, das ist sozusagen dieses kleine Wörtchen, dieses Spannungsfeld, wenn der Herr lieb hat, den weist er zurecht. Jawohl, ich versage, das ist gar nicht das Problem. Aber wenn ich über dem Versagen verzage und es mit Jesus nicht neu wage, das ist das Problem. Aber Gott, das wäre neben dem Fürchte dich nicht, so unser zweites Stichwort, prägen Sie das in Ihr gottvertrauendes Denken ein. Diese zwei Worte. Ist nicht schwer, das kann man auswendig lernen. Und dann inwendig praktizieren, anwenden. Aus diesem Aber-Gott wird gottvertrauendes Denken geboren, stabilisiert. Auch ein Stück gottvertrauendes, gottgewolltes Selbstvertrauen. Ich weiß, dass diese Worte, die ich hier bringe, zum Teil Reizworte sind, aber ich möchte sie trotzdem nicht unterschlagen. Es gibt auch eine gottgewollte Selbstverwirklichung. Im Sinne des Pauluswortes, Galater 2,20. Ich lebe, doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Das Ich lebe ist nicht durchgestrichen. Das ist mir so ganz, ganz wesentlich. Ich lebe, aber ein Neuer hat das Sagen in mir. Wer meint, dass ich lebe, sei durchgestrichen, ist nicht in der Lage, echte Selbstverleugnung zu praktizieren. Der hat nämlich nichts, was er verleugnen will. Es gibt nur Krampf. Solches Umdenken ist nicht vergeblich. Solches Arbeiten an diesem Gottesbild, dass wir immer ähnlicher werden dem Bild, das Gott von uns hat, das bringt eine neue Lebensqualität. Eine Erfahrung dessen, was Jesus Johannes 10,10 sagt. Ich bin gekommen, dass ihr ein sinnvolles, ein überfließendes Leben habt. Und das finden wir nur dort, wo wir in einen immer größeren Realitätsbezug hineinkommen zu unserem Herrn und uns prägen lassen von ihm. So viel einmal. Im Anschluss an Ihre Arbeitsblätter finden Sie einen Vorschlag, für einen Tag der Stille unter dem Titel Vom Vater geliebt. Ich muss dazu sagen, dass diese Gedanken, die ich in diesen Tagen hier äußere, zum ersten Mal vor vielen, vielen Jahren geboren wurden bei einem ehemaligen Treffen in der Bibelschule im Lebenszentrum Adelshofen. Daraus ist dann auch ein Heftchen entstanden. Was Sie vor sich haben, ist ein Auszug aus einem Bibelfernkurs, der im Frühjahr oder Herbst dieses Jahres dann gedruckt erscheint. Sie sind die dritte Gruppe, mit denen ich das etwas erprobe, wie das geht. Wir haben schon Erkenntnisse, die gewonnen wurden, sind neu verarbeitet darin. Und dieses Vom Vater geliebt ist eine Arbeitshilfe von den Geschwistern von Adelshofen, etwas von uns überarbeitet. Und vielleicht finden Sie einmal einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag, das wäre noch schöner, wo Sie sich wirklich zurückziehen in die Stille. Für sich allein, vielleicht bei schönem Wetter auch draußen, um dieses Thema vom Vater geliebt, sich seiner Liebe aussetzend an ihnen selbst zu erfahren. Ich will keine Garantie übernehmen, aber kann doch sagen, es wird heilsame Auswirkungen haben auf ihre Beziehung zu Gott. Wird sie reinigen, heiligen und auch vertiefen. So viel. Wir machen eine Pause bis 10.45 Uhr, finden uns dann wieder ein und können dann in Fragen einsteigen. Bis nachher.